Schlag doch mit mir auf 2. Mose Kapitel 20 und wir lesen die Verse 4 bis 6. 2. Mose Kapitel 20 ab Vers 4. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Nun, so lautet das zweite Gebot in dem Moralgesetz Gottes in den 10 Geboten. In dem ersten Gebot ging es darum, dass wir nicht einen falschen Gott anbeten sollen, dass wir keinen anderen Gott haben sollen als den Herrn allein. Hier im zweiten Gebot geht es darum, wie wir diesen einen Gott anbeten sollen. Und ich hatte das schon in der Einleitung erwähnt von den 10 Geboten. Die römisch-katholische Kirche und auch die Lutheraner, sie haben eine andere Zählung. Nach ihrer Interpretation zählen diese Verse, 4 bis 6, noch zu dem ersten Gebot. Also dieses Bilderverbot ist nur eine Art Zusatz, dass wir eben keine anderen Götter haben sollen. Und in den meisten Kulturen, in den meisten Religionen äußerte sich das eben, dass sie diese anderen Götter irgendwie durch Götterbilder darstellten. Und so sagen sie, ja, okay, hier bezieht sich das einfach nur auf diese heidnischen, geschnitzten Götterbilder oder die sie irgendwie gehauen haben aus Stein oder Holz. Und es gehört sozusagen zu diesem Verbot, dass wir nicht an einen anderen Gott dienen sollen. Und für die römische Kirche und auch die Lutheraner hat dieser Zusatz, diese Verse 4 bis 6, für den Christen eigentlich keine große Bedeutung. Ja, wenn wir einfach nur den wahren Gott haben, wenn wir keinen anderen Gott dienen, ja, dann ist es ja sowieso klar, dass wir kein Götterbild haben. Und deswegen wird das ziemlich vernachlässigt, was in diesen Versen steht, wird nicht groß beleuchtet. Doch die reformierten Theologen, sie erkannten, dass es hier gar nicht um eine weitere Beschreibung des heidnischen Götzendienstes geht, sondern dass dies ein Gebot ist, das auch für die Verehrung des einen wahren Gottes gilt. Dass Gott hier nicht nur beschreibt, dass wir keinen anderen Gott haben sollen, sondern hier es auch darum geht, wie wir diesen einen wahren und lebendigen Gott anbeten sollen. Und ein treffendes Beispiel ist in 2. Mose 32. Ich könnte mal mit mir aufschlagen. Das ist die bekannte Szene von dem goldenen Kalb. Und hier heißt es, in Vers 4, da nahm der, also hier geht es um Aaron, der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Ein bisschen zum Kontext, Mose war gerade auf dem Berg Sinai, dort empfing er die 10 Gebote auf Steintafeln. Er war schon 40 Tage und 40 Nächte, war er schon weg und das Volk wurde unruhig und sagt, ach, wir wissen gar nicht, ob der überhaupt noch lebt. Und so kamen sie zu Aaron und sagen, mach uns ein Götterbild. Und dann nehmen sie all ihren Schmuck, den sie noch aus Ägypten hatten, und er schmilzt es ein und er macht daraus ein gegossenes Kalb, also einen jungen Stier. Und dann heißt es, da nahm er aus ihrer Hand, formte es mit einer Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn, ein Fest für Jahwe ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Und wenn wir an ein Götzenbild denken, dann ist das vielleicht eines der ersten Szenen, die uns in den Sinn kommen. Ach ja, schon direkt am Fuße des Berges Sinai, da hat doch das Volk Israel Götzendienst betrieben. Sie haben sich ein Götterbild aufgestellt. Aber wir sehen hier, es geht nicht darum, dass sie gesagt haben, ach, wir suchen uns jetzt, wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist und der Gott Jahwe, der ist uns irgendwie auch nicht mehr so ganz geheuer. Wir nehmen uns einfach irgendwie einen Götzen, den wir in Ägypten kennengelernt haben oder wir denken uns einen eigenen aus und machen hier eine neue Religion. Nein, sie sagen, das ist der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Und wir machen ein Fest für Jahwe. Mit diesem Götterbild, mit diesem gegossenen Kalb. Aaron wollte keinen anderen Gott verehren. Das Volk Israel wollte hier in dieser Situation keinen anderen Gott verehren, sondern das Problem war, Mose war nicht da. Und so richtig haben sie auch schon von Gott länger nichts mehr gehört. Mose, der sonst immer als Mittler diente, sie wussten nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie hatten nichts, woran sie sich festhalten konnten. Sie fühlten sich schwach und sie sehnten sich irgendwie danach, Gott zu erleben, Gott zu erfahren. Und darum, weil sie eben gerade nichts vor Augen hatten, was ihnen hilft, den Gott, der sie aus dem Land Ägypten gerettet hat, anzubeten. Deswegen gehen sie hin zu Aaron und sagen, hilf uns, mach uns ein Bild. Stell uns den lebendigen Gott irgendwie vor Augen, damit wir Gottesdienst feiern können. Und genau das tat Aaron. Er machte ein goldenes Bild von einem Kalb, von einem, wahrscheinlich ist das sogar ein bisschen polemisch gemeint. Es geht hier darum, ein junger Stier, es sollte Kraft und Stärke symbolisieren. Das war nicht irgendwie etwas Verächtliches, sondern sie sagten, wenn wir an Jahwe denken, an diesen Gott, der uns befreit hat, oh, er hat uns befreit wie so ein mächtiger Stier. Und deswegen machen sie ein Bild von einem Stier. Und dann ruft Aaron einen Feiertag aus. Morgen ist ein Fest für Jahwe. Und sie bereiten auch Opfer zu. Sie haben einen Altar, den sie machen. Und sie bringen Brandopfer und Heilsopfer. Ja, genau das, was Gott auch gefordert hat, was zu diesem Gottesdienst gehörte. Aber gleichzeitig, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Sie fügten noch so ein bisschen etwas hinzu, was ihnen passte, um dieses Fest zu feiern. Doch Gott wurde sehr zornig darüber. Und er sagt hier in dem Kapitel zu Mose, pass auf, du kannst alleine weitergehen mit diesem Volk, werde ich so nicht mitziehen. Und Mose fleht um Vergebung, fleht um Gnade. Das goldene Kalb ist nicht die bewusste Anbetung eines fremden Gottes, es ist die verfremdete Anbetung des einen Gottes. Nun, diese Situation, diese Szene, sie lehrt uns enorm viel, wie wir das zweite Gebot zu verstehen haben. Johannes Calvin, er schreibt, die Absicht dieses Gebots geht dahin, dass er seine rechte Verehrung nicht durch abergläubische Gebräuche entweihen lassen will. Deshalb will er uns, und das ist im Wesentlichen der Inhalt des Gebotes, von allen fleischlichen Vorstellungen, die unser Sinn, wenn er Gott nach seiner eigenen groben Art denken will, notwendig aufbringt, gänzlich wegrufen und abziehen und uns zu dem rechtmäßigen Gottesdienst, der da geistlich ist und den er selbst angeordnet hat, bereit machen. Also hier geht es darum, wie können wir, wie sollen wir den einen wahren und lebendigen Gott anbeten? In unserem kleinen Katechismus lautet die 53. Frage: Was wird im zweiten Gebot gefordert? Die Antwort heißt: Das zweite Gebot fordert, dass wir jede religiöse Verehrung und Anordnung, die Gott in seinem Wort festgelegt hat, annehmen, befolgen und rein und unverkürzt bewahren. Also wir sollen das, was Gott in seinem Wort beschrieben hat, wie er angebetet werden will, wir sollen es wertschätzen und wir sollen es reinhalten von irgendwelchen fremden Formen. Stellt euch vor, ihr seid verheiratet und das 10-jährige Hochzeitsjubiläum steht an. Der 10. Hochzeitstag. Und du kündigst der Frau schon an: ich überlege mir was richtig Besonderes für uns beide. Und die Frau, sie ist schon ganz gespannt und freut sich auf die Überraschung und sie macht sich schick. Und dann an dem Hochzeitstag kommt der Ehemann und sagt: Hier, ich habe dir ein Fußballtrikot mitgebracht, wir gehen ins Stadion, wir essen Hotdog und ich habe noch einen 6er-Träger Bier mitgenommen. Wir haben was zu feiern. Nun, was kommt einem da in den Sinn? Nun, vielleicht wird man denken, er hat das genommen, was er vielleicht selber für schön achtet. Aber eigentlich zeigt es vielmehr eine absolute Ignoranz. Nun, es mag Frauen geben, die das mögen, aber ich meine, bleibt mal hier im Stereotyp. Eine Ignoranz dessen, was gefällt ihr eigentlich? Wie kann ich diesen Tag feiern, so dass es eine echte Entsprechung, ein guter Ausdruck der Liebe ist? Und da geht es nicht nur darum, was gefällt mir, sondern es geht auch darum, wie kann ich meiner Partnerin eine Freude machen. Und so ähnlich ist es mit der Verehrung Gottes. Aber jetzt geht es noch ein Stück weiter. Bei einem Hochzeitstag kann man vielleicht sogar noch sagen, okay, ja, er hat es gut gemeint, er dachte vielleicht, seine Frau wird es auch gefallen. Gott hat aber sogar gesagt, wie er verehrt werden möchte. Und stell dir vor, eine Ehefrau sagt: Mensch, ich wünsche mir wirklich mal wieder schön mit dir auszugehen. In ein Restaurant mit weißen Tischdecken und mit Kerzen und einem Glas Wein. Und ich würde so gerne mal wieder vielleicht in ein Konzert mit dir gehen oder dergleichen. Und dann kommt der Ehemann trotzdem mit dem gleichen Vorschlag auf und sagt: Ja, ich habe mir gedacht, das macht auch ein bisschen mehr Spaß als dein Vorschlag. So, dann ist es nicht nur Ignoranz, sondern dann ist es sogar eine Provokation und Selbstsucht, Eigennutz. Das Wort Gottes, es ruft uns aber auf, wir sollen Gott so anbeten, wie er es bestimmt hat. Wir sollen es annehmen, zustimmen, wir sollen es empfangen, weil er Autorität hat. Ja, also noch anders als bei einem Ehepaar, die sich vielleicht auch einigen können: Okay, was finden wir, können wir irgendwie einen Kompromiss finden, was finden wir beide schön, vielleicht können wir zusammen essen gehen und hinterher noch zu Hause auf der Couch ein Fußballspiel gucken oder so. Aber bei Gott ist es er hat die Autorität. Und wir schulden ihm alle Anbetung, alle Verehrung. Und so sollen wir das, was er von uns fordert, wie er angebetet werden soll, wir sollen es annehmen, wir sollen es empfangen, aufgrund seiner göttlichen Autorität. Er ist unser Gott. Und das bedeutet auch, dass wir es befolgen sollen. Das heißt, wir sollen nicht nur sagen, ja, okay, ich nehme an, das ist das, was du gerne möchtest, wie du angebetet werden möchtest. Aber wir sollen auch tun, was gefordert ist. Es gebrauchen und so vor Gott erscheinen, wie er es bestimmt hat. Und es heißt hier, wir sollen es rein bewahren. Das bedeutet, dass wir es nicht mit anderen Formen vermischen. Dass wir nicht nur sagen, okay, wir machen einen Kompromiss, wir verehren Gott ein bisschen so, wie er es in seinem Wort bestimmt hat, aber wir überlegen uns noch ein paar eigene Dinge dazu, die uns gefallen, so dass wir irgendwie einen Kompromiss finden. Wir haben noch so ein paar Ideen, was wir bei anderen gefunden haben. Im Studium da gab es mal eine Diskussion darüber, wie denn ein Gottesdienst auszusehen hat. Und ein Student, er sagte, ach, ich sehe das ein bisschen so wie bei einem Cocktail. Also man kann einen Cocktail mischen mit unterschiedlichen Säften und unterschiedlichen Spirituosen und unterschiedlichen Früchten da rein. Und die Geschmäcker sind halt ganz unterschiedlich. Es ist Hauptsache, es schmeckt einem. Und ich sagte zu ihm, wir reden immer noch vom Gottesdienst, oder? Nun, wem muss dieser Cocktail schmecken, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen? Wem soll dieser Cocktail schmecken? Nun, nicht uns, sondern Gott. Und wenn Gott sagt, was für eine Art von Gottesdienst ihm gefällt, was er von einer Art Gottesdienst von uns verlangt, dann geht es nicht darum, was uns schmeckt, sondern was ihm wohlgefällt. Wir sollen es rein bewahren von all den anderen Formen. Das erleben wir hier in 2. Mose, wie wir gelesen haben. Die Israeliten, sie haben sich dieses goldene Kalb gegossen und sie haben Brandopfer und Heilsopfer auf einem Altar gebracht, genau so, wie Gott es gefordert hatte, aber dazu noch ein bisschen was hinzugetan. Sie haben sich belustigt, heißt es. Man weiß nicht ganz genau, was es gemeint ist, vielleicht irgendwelche Art von Tänzen oder dergleichen. Und sie haben daraus eine Feier gemacht, dass sie gegessen haben und getrunken haben und irgendwie es zu einem großen Event, zu einem Erlebnis gemacht haben, so dass sie gesagt haben, wir können das verbinden mit dem, was uns noch gefällt. Aber Gott hat es nicht gefallen. Das heißt, wir sollen es rein bewahren. Wir können nicht sagen, oh ja, wir halten uns zumindest an das, was er gesagt hat. Wir fügen halt einfach nur noch unser eigenes dazu. Sondern wir sollen es rein bewahren und unverkürzt. Das bedeutet, wir haben auch nicht die Freiheit, einfach etwas wegzunehmen von dem Gottesdienst, von dem, wie Gott verehrt werden will. Ich sprach mal mit einem jungen Mann und der sagte, ja, also bei sich in der Gemeinde haben sie beschlossen, sie feiern kein Abendmahl und weil es darüber so viel Streit gab. Es gibt so unterschiedliche Meinungen, wie jetzt das Abendmahl zu verstehen ist, dann haben sie es einfach ganz weggelassen. Und Jesus sagt, als er seinen Jüngern das Brot gibt und den Kelch gibt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist nicht unsere Freiheit zu sagen, ach, das mit dem Abendmahl, das ist irgendwie ein bisschen kompliziert zu erklären und so weiter und so fort. Wir suchen uns einfach eine andere Form, wie wir das feiern können. Nein, wir sollen es unverkürzt lassen, den Gottesdienst. Wir sollen Gott so verehren, wie er es bestimmt hat. Wir sollen nichts hinzufügen, es nicht verunreinigen durch irgendwelche eigenen Ideen. Wir sollen es aber auch nicht abkürzen und sagen, ach, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir suchen uns andere Wege. Und deswegen ist auch uns als Gemeinde es wichtig, dass wir die Ordnung der Anbetung befolgen, wie sie in der Schrift ist. Nun, es gibt zwei unterschiedliche Auslegungen überhaupt, wie ein Gottesdienst gefeiert werden kann. Vielleicht habt ihr schon mal den Unterschied gehört zwischen dem normativen Prinzip und dem regulativen Prinzip. Das klingt komplizierter, als es ist. Das normative Prinzip bedeutet, Alles ist zum Gottesdienst erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist in der Bibel. Ja, und dann würde man sagen, okay, wir können einfach alles benutzen, was irgendwie schön ist für den Gottesdienst, aber wir wissen, okay, Götzenbilder sind verboten, also das nehme ich dann weg, aber sonst habe ich einfach Freiheit, alles mit in den Gottesdienst hineinzufügen, was mir irgendwie für richtig erscheint. Das regulative Prinzip ist, nein, wir wollen nur das als Elemente des Gottesdienstes, als Elemente der Verehrung Gottes annehmen, was Gott selbst in seinem Wort bestimmt hat. Was im Neuen Testament erwähnt wird als Teil des Gottesdienstes. Das bedeutet, die Elemente des Gottesdienstes, hier geht es nicht um Uhrzeit oder hier geht es nicht um, wie viele Lieder gesungen werden oder sowas, sondern was für Elemente überhaupt im Gottesdienst verwendet werden, was Teil von der Anbetung Gottes sein kann. Und da finden wir, dass wir als Gemeinde, als Christen, dass wir im Gottesdienst beten sollen. Immer wieder rufen die Apostel auf, dass wir beten sollen. Nicht nur privat für uns, nicht nur allein im Kämmerlein, sondern immer wieder wird die Gemeinde aufgerufen, zusammen zu beten, gemeinsam zu beten, gemeinsam so vor den Herrn zu treten. Aber auch, dass sie Gott loben sollen mit Gesang, dass wir zueinander singen sollen, dass wir in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden sollen zueinander und singen und spielen mit unserem Herzen. Epheser 5, Vers 18 bis 20. Auch, dass die Schrift gelesen werden soll. Nun, damals im ersten Jahrhundert hatte niemand einfach so eine private Bibel bei sich zu Hause. Die Briefe der Apostel, aber auch das Alte Testament, es wurde im Gottesdienst gelesen. Darum heißt es in 1. Timotheus 4, in 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen und das Ermahnen, auf das Lehren. Ja, im Gottesdienst soll das Wort Gottes vorgelesen werden. Es ist ein Teil der Verehrung Gottes. Aber auch die Predigt. In 2. Timotheus 4 ist dieses bekannte Wort, in Vers 2, predige das Wort, sei bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Teil der Verehrung Gottes, Teil des Gottesdienstes soll sein, dass das Wort gepredigt wird. Und übrigens, predige das Wort, nicht predige einen Traum oder predige ein Lied oder predige ein Bild, predige das Wort. Und dann sind auch Taufe und Abendmahl, die Sakramente, sie sind Teil der Verehrung Gottes. Hier zeigt uns Gott auch in seiner Güte durch bildliche Dinge diese Wahrheiten des Evangeliums. Und es gehört sogar auch zum neutestamentlichen Gottesdienst, dass ein religiöses Fasten angesetzt wird. Wir finden das unter anderem, vielleicht können wir mal kurz aufschlagen, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Hier heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ja, also wir finden hier in der Gemeinde in Antiochien, dass sie auch ganz bewusst Gott gedient haben, indem sie gefastet haben. Und so finden wir die Elemente, die Gott zum Gottesdienst, zur Verehrung bestimmt hat. Wir müssen sie im Neuen Testament finden, als das, was Gott wohlgefällt, und nicht einfach nur die eigene Kreativität bemühen. Also wenn es hier heißt, in 2. Mose 20, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und so weiter, dann geht es darum, wir sollen Gott so anbeten, wie er es bestimmt hat und nicht auf die eigene Weise, nicht nach unserer eigenen Fantasie, nicht einfach so, wie wir uns das vorstellen und denken. Dann heißt es aber in der 54. Frage in unserem Katechismus, was wird im zweiten Gebot verboten? Das zweite Gebot verbietet, Gott durch Bilder oder auf irgendeine andere Weise zu verehren, als sie in seinem Wort festgelegt ist. Nun, hier wird besonders eingegangen auf diese Götzenbilder. Und tatsächlich, wenn man schaut in die verschiedenen Religionen und Kulturen, weltweit, überall, bis auf die letzten Inseln, in fast jedem Kult, in jeder Religion wird irgendwie ein Gottesdienst geführt, indem man den Gott irgendwie dargestellt hat. Ja, man hat irgendwelche Skulpturen aufgebaut oder irgendetwas, was man ansehen konnte, um zu sagen, so ist dieser Gott und so können wir ihn anbeten. Aber in der Bibel macht Gott besonders deutlich, mit Götzenbildern, mit irgendwelchen Abbildungen von mir, könnt ihr mir nicht nahen. In 5. Mose 4, Vers 15 und 16 heißt es, so sollt ihr euch selbst sehr in Acht nehmen, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr nicht zu euren Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, und dann wird das weiter aufgezählt. Das ist überhaupt schon beachtenswert, dass Gott hier sagt, er zählt hier all die verschiedenen Kategorien auf, die man wählen könnte, und alles wird verboten, weil das so sehr eine Neigung ist, Gott so irgendwie bildlich darzustellen. Ja, das Judentum war tatsächlich die erste bekannte Religion, wo man merkte, das, was im Allerheiligsten war, das war einfach eine Truhe und kein Götterbild. Und die Römer haben sich gewundert, wieso da ist gar kein Götterbild, da ist nur so ein Kasten, da ist nur eine Art Thron, wo zwar so Cherubim gestaltet waren, aber kein Abbild Gottes. Nee, die Juden, sie wussten, Gott ist unsichtbar. Und deswegen erinnert Gott sie, ihr habt keinerlei Gestalt gesehen, als ich zu euch geredet habe. Oh, Gott hat große Zeichen und Wunder gewirkt. Der ganze Berg Sinai, er hat gebebt und gequalmt und es kam Feuer und ein Ton wie von Posaunen. Aber sie haben keine Gestalt gesehen. Und es erinnert uns daran, Gott ist unsichtbar. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht Teil dieser Schöpfung, sondern Gott ist Geist. Er ist ein Geistwesen. Er hat keinen Körper wie Menschen. Aber unsere Sinne sind so auf das fixiert, was man sehen kann, was man anfassen kann. Wir sind so sehr darauf getrimmt, nur das für echt und für wahr zu halten oder über das nachzudenken, was wir tatsächlich sehen können, dem wir so begegnen können. Und oftmals wurden sogar diese Götterbilder, viele Kulturen dachten nicht wirklich, okay, ich habe jetzt hier aus einem Baumstamm, habe ich jetzt hier so eine Skulptur geschnitzt und das ist jetzt wirklich sozusagen das Wesen, der Körper des Gottes, sondern sie dachten, nee, diese Skulptur, dieses Bild ist ein Mittler, es dient dazu, dass ich dem Gott begegnen kann, der damit verknüpft ist. Es ist wie so eine Art Außenstation, ja, wie so eine Möglichkeit, mit dem Gott zu kommunizieren, indem man so ein Götterbild aufstellt. Irgendwie sind sie damit verbunden oder können dort so hineinschlüpfen, wenn man so will. Aber Paulus in der Areopagrede, er sieht die ganzen Götterbilder in Athen und sagt, ihr seid religiöse Leute, aber merkt ihr selber nicht, wie töricht das ist? Denkt ihr wirklich, dass ihr mit diesen Götzenbildern den wahren Gott verehren könnt, der doch Himmel und Erde gemacht hat? In Römer 1, Vers 20 sagt Paulus, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Eigentlich wissen wir, es gibt einen Gott und er ist unsichtbar. Und er zeigt seine Kraft und seine Macht gerade in all dem Sichtbaren, was er geschaffen hat. Aber er ist nicht Teil von dem Sichtbaren. Er ist nicht Teil dieser Schöpfung. Und deswegen wird uns verboten, dass wir Gott so reduzieren auf irgendwelche Bilder, auf solche einzelnen Aspekte, auf irgendwelche Fantasien, die wir Menschen gemacht haben. Sondern wir sollen Gott so anbeten, wie er es bestimmt hat. Und es ist uns verboten, Gott in einer nicht schriftgemäßen Weise anzubeten. In 5. Mose 4, Vers 2 heißt es, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und ihr sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. In Johannes 4, Vers 24 sagt Jesus, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, die Frau am Brunnen, sie fragte, ja, soll man nach Gerasim oder nach Jerusalem, ist der Standort wichtig? Und Jesus sagt, ja, ihr betet an, den ihr nicht kennt. Gott ist Geist, er muss in Geist und in Wahrheit angebetet werden. Es geht darum, dass wir erkennen, wer er ist und dass wir ihm so dienen, wie es ihm wohlgefällt. Aber schriftgemäß bedeutet nicht, jetzt können wir gucken im Alten Testament, wie wurde damals Gott angebetet, was gab es dort für Zeremonien, für Opfer und für Weihrauch und die Priester, was hatten sie für einen Dienst und die Lichter, die sie angezündet haben und dergleichen und die verschiedenen Gewänder und mit den Edelsteinen und so weiter. Nun, Jesus sagt an einer Stelle, wo es auch um Gebete und Fasten geht, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche. Und hier geht es tatsächlich darum, um die Form der Verehrung Gottes. Wir können nicht einfach zum alten Bund gehen und sagen, so wollen wir Gott auch heute verehren. Tatsächlich ist das, was die römische Kirche macht. Dass sie mit dem Weihrauch, den sie haben und all den Kerzen, die angezündet werden und vieles, sie haben sogar das, wo sie dann das Brot, diese Hostien aufbewahren, nennen sie Tabernakel, also eine Stiftshütte und dergleichen und auch die Priester und Gewänder und so weiter. Vieles ist tatsächlich abgeschaut, so ein bisschen von dem alttestamentlichen Gottesdienst. Und deswegen ist es uns wichtig zu sagen, nein, Gott selbst, er hat einen neuen Bund gemacht. Und zu diesem neuen Bund und zu dieser neuen Offenbarung in Christus gehört auch eine neue Form der Verehrung. Und genau das zeigt Jesus auch an, der in Johannes 4, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, in Jerusalem anzubeten, sondern es kommt der Tag und ist schon da, dass der Vater Anbeter sucht, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. So ist es uns nun noch mehr geboten, auch nicht in den schriftgemäßen alttestamentlichen Bildern Gott anzubeten, sondern so, wie er es durch den Heiligen Geist im Neuen Bund, im Neuen Testament geoffenbart hat. In Frage 55 heißt es, welche Gründe werden beim zweiten Gebot angeführt? Tatsächlich finden wir hier noch ein paar Ermahnungen. Nicht nur, dass wir kein Götterbild oder Abbild machen sollen, sondern es heißt, denn, in Vers 5, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Die Gründe, die beim zweiten Gebot angeführt werden, sind Gottes Herrschaft über uns, sein Eigentumsrecht an uns und der Eifer, mit dem er über die ihm dargebrachte Anbetung wacht. Denn ich bin der Herr, denn ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin. Das zeigt, Gott hat die Herrschaft. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist das höchste Wesen. Er ist der allein wahre und lebendige Gott, von dem alles Leben und alles Sein abhängt. Deswegen ist seine Herrschaft ein Grund dafür, dass er bestimmen kann, wie er verherrlicht wird und nicht wir selbst. Aber dann auch das Eigentumsrecht. Dein Gott. Es bedeutet, es bedeutet nicht, Gott gehört uns, sondern wenn Gott unser Gott ist, dann gehören wir ihm. Er ist unser Gott, das bedeutet, wir gehören ihm. Und zuletzt heißt es hier, der Eifer, mit dem er über die ihm dargebrachte Anbetung wacht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Da wundern sich einige und sagen, wie soll man sich das vorstellen? Nun, Gott gebraucht hier tatsächlich einen Vergleich. So wie ein Ehemann, der wirklich eifersüchtig ist, wie seine Ehefrau vielleicht mit anderen Männern umgeht oder schäkert oder wie leichtfertig hier umgegangen wird. Und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mir ist wichtig, wie du mich behandelst. Mir ist wichtig, wie du mir begegnest. In 5. Mose 12, Vers 30, da sagt Gott, nimm dich in Acht, dass du dich nicht verführen lässt. Ich schreibe das zu dem Volk Israel. Nimm dich in Acht, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun. Nämlich den Kananäern, die vorher in dem Land lebten. Nachdem sie vor dir vernichtet sind und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst, wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun. Also, wie haben die eigentlich Gottesdienst gefeiert? Oh, vielleicht kann ich das übernehmen und unseren Gott auch so Gottesdienst feiern. Hört einmal, was er sagt in Vers 31. Dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun. Denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Oh, Gott meint es ziemlich ernst. Er sagt nicht, ja, gut gemeint, aber ist nicht ganz so mein Stil. Vielleicht kommst du noch ein bisschen auf bessere Ideen. Er lächelt das nicht irgendwie so ein bisschen weg und sagt, ach ja, war ein Versuch wert. Oh, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an, dass du schaust, wie irgendwelche anderen Heiden ihre Götter verehren und dann kommst du so vor mich und denkst, du kannst mich so verehren. Oh, tu mir das nicht an. Es ist mir ein Gräuel. Ich hasse es. Und deswegen gibt er sogar eine Drohung. Eine Drohung. Diese Eifersucht, sie äußert sich darin, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Nun, das wundert einige. Sagen, was? Hier wird einfach eine Schuld weitergetragen in die Generation? Das ist doch ungerecht. Das ist doch unfair. Und es scheint sogar, dass Hesekiel ein bisschen auch dieses Gebot oder diese Drohung kommentiert. In Hesekiel 18, Vers 20, da, wo das Volk gesagt hat, oh ja, unsere Väter haben sich versündigt und wir tragen jetzt den Schaden davon. Ja, sie sagen, unsere Väter haben saure Trauben gegessen und unsere Zähne werden stumpf. Und Gott sagt zu Hesekiel, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Nun, es ist wichtig zu verstehen, Gott bestraft nicht einfach jemanden, der eigentlich ganz dem Herrn liebt, aber weil er einen gottlosen Vater hatte, wird er einfach in der dritten und vierten Generation mitgerichtet. Aber was hier genannt wird, ist ein fortlaufender Schaden. Nicht nur für die Person selbst, die hier Gott in einer falschen Weise verehrt, sondern es hat eine Auswirkung auf die folgenden Generationen. Und zwar bei denen, die ihn hassen. Gott sagt, die, die mich auf eine falsche Weise verehren, sie hassen mich. Und hier geht es darum, dritte und vierte Generation, das ist sozusagen noch, was ein Mann oder eine Frau zu den Lebzeiten sehen kann. Die Enkel oder Urenkel. Dritte bis vierte Generation. Und was gemeint ist, ist nicht, oh ja, hier ist jemand ganz unschuldig, aber er trägt noch an den Schuld des Vaters mit sich, sondern da, wo jemand anfängt, Gott in einer falschen Weise zu verehren, wird es schnell dazu führen, dass auch der Sohn und der Enkel und der Urenkel das übernehmen, weil das so sehr unserem Wesen, unserer Natur entspricht. Und hier baut sich der Schaden auf und die Nachkommen werden oftmals noch viel provokanter. Wir lesen das im Nordreich von Israel. Da gab es den ersten König Jerobeam. Was hat er gemacht? Fast genauso wie am Sinai. Er hat Götterbilder aufgestellt von Kälbern. Goldene Kälber, zwei davon diesmal. Weil er sagte, damit die nicht irgendwie nach Jerusalem gehen und den Gott da anbeten, ich mache hier Heiligtümer, wo sie Jahwe anbeten können. Und ich suche mir hier selber eigene Priester, nicht von den Leviten, nicht so wie Gott es geboten hat. Und was folgt? Ein König nach dem anderen folgt Jerobeam in diesem Götzendienst. Das heißt in 1. Könige 22, Vers 53 über Ahasja. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Wir finden im Nordreich diese schreckliche Form, wie es mit jedem König fast noch schlimmer wird. Und da ist keiner, der hinausbricht und sagt, nee, diesen Götzendienst tue ich völlig ab. Es gibt manchmal so ein paar kleine Bewegungen, wo auf Propheten gehört wird und so weiter. Aber hier sehen wir, wie sich diese Schuld hindurchzieht. Nicht, dass es einen Unschuldigen trifft, sondern dass die nächste Generation nur weiter dadurch motiviert wird und angespornt wird, Gott in einer falschen Weise zu verehren und so zur Sünde zu verführen und von Gott wegzubringen. Und Gott sagt, ich werde die Schuld heimsuchen, ich werde sie diese Schuld ihnen begegnen lassen. Und jemand, der einfach so dreist von dem wahren Gottesdienst wegführt und einfach einen eigenen, nach dem eigenen Fantasie, nach dem eigenen Willen einen Götzendienst aufrichtet, oh, er wird die Folgen sehen davon, bis zu seinen Enkeln oder Urenkeln. Er wird selber merken, wie verkehrt es ist. Es ist also keine Entschuldigung für einen falschen Gottesdienst. Man kann nicht einfach sagen, okay, ja, ich wollte es eigentlich richtig machen, aber mein Vater hat schon so gemacht, jetzt mitgehangen, mitgefangen. Nein, wir sollen aber beachten, und das ist auch gerade für uns Väter, was geben wir für ein Vorbild, wie wir Gott verehren? Aber hier wird auch ein Kontrast gesetzt. Nicht nur eine Drohung, sondern auch eine Belohnung. Denn er sagt, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und da, hier sehen wir diesen Eifer Gottes. Sein Eifer der Gnade ist so viel größer als sein Eifer für die Strafe. Gnade an Tausenden von Generationen. Nun, ich habe mal nachgerechnet, von Adam bis Christus. Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Generationen dort sind? Von Adam, wir haben ja diese Geschlechtsregister. Nun, es sind 76 Generationen. 76. Also insgesamt gab es auf der Welt bis heute, je nachdem, wie man eine Generation rechnet, mit wie vielen Jahren, etwa 100 bis 150 Generationen. Und bedenkt mal, was das für ein Maßstab ist. Ich erweise Gnade an Tausenden von Generationen. Die Gnade Gottes, die er ausschüttet an die ihn so verehren, wie es ihm wohlgefällt. Sie ist weit über alles, über die ganze Menschengeschichte hinaus. Es ist so unvorstellbar. Dritte und vierte Generation können wir uns vorstellen. Ja, ein Mann kann noch seine Urenkel sehen. Aber bis in die tausendste Generation. Es soll einfach zeigen, wie wichtig Gottes ist. Was für eine Freude er daran hat, wenn er so angebetet wird, wie sein Wort es sagt, wie er es von uns fordert. Und darum drei Anwendungen. Hüte dich vor falschen Gottesbildern. Zum einen natürlich äußerlich. Es gab in der Kirchengeschichte gab es immer wieder große Streitereien, ob in den Kirchen, in den Kathedralen, ob es irgendwie einen Sinn hat, Statuen aufzurichten, irgendwelche Bilder aufzurichten. Und manche sagten, ja, es gibt so viele Leute, die können die Bibel nicht lesen. Und für die, wenn sie dann in den Fenstern sehen oder auf diesen Altären und so weiter, wenn sie dann einfach diese ganzen Bilder sehen, dann können sie daran lernen, was Gott getan hat und wie Gott ist. Und das dient ihnen zur Hilfe. Und die Reformatoren haben gesagt, nee, das ist nicht die Lösung. Wir sollten ihnen Lesen beibringen, damit sie die Bibel lesen können. So sind die allgemeinen Schulen entstanden. Es reicht nicht aus, ein paar Bilder zu malen, damit sie Gott kennen. Sie müssen das Wort lesen können. Finden das im Alten Testament. Da gab es diese bronzene Schlange, die auf Gottes Befehl von Mose hergestellt wurde und dann zur Zeit von Hiskia, dann hat er sie weggeschmissen. Warum? Sie wurde zum Gegenstand des Götzendienstes. Sie haben sie angebetet, sie haben ihren eigenen Namen gegeben und es ist etwas, was Gott zwar befohlen hatte, aber was dann im Heiligtum plötzlich zu einer falschen Form des Gottesdienstes wurde. Deswegen, wir sollen uns hüten. Und es liegt uns so nah, dass wir irgendwie denken, so ein Bild kann uns irgendwie helfen, Gott näher zu kommen. Finden das oftmals gar nicht nur unbedingt durch gemalte Bilder oder gefertigte Skulpturen, sondern oftmals auch schon in der Vorstellung, ja, dass man dann irgendwie versucht, so ein bisschen meditativ zu sagen, ach, stell dir mal vor, wie Gott dich umarmt oder irgendwie sowas und das sind solche Dinge, die sollen uns irgendwie helfen, Gott nahe zu kommen, und Gott sagt, nein, das hilft euch nicht. Ihr müsst verstehen, wer ich bin. Und nicht irgendwelche sinnlichen Fantasien ausmalen oder irgendwelchen Träumen nachgehen. Ihr müsst mich kennenlernen. Ihr sollt mir wahrhaftig begegnen. Ja, aber bis heute, und das war die große Anklage auch der Reformatoren gegenüber der römischen Kirche, die haben die Kathedralen so vollgestopft mit irgendwelchen Skulpturen von irgendwelchen Heiligen und von der Maria und so fort. Wenn ihr mal irgendwo eine Kathedrale besucht, bei fast jeder Skulptur gibt es irgendwo so eine Stelle, die völlig abgerieben ist. Ja, wo die so ganz sauber wirkt. Irgendwie ein Zeh oder ein Fuß oder die Hand oder sonst was. Weil die Leute automatisch hingehen und sagen, oh, wenn ich das berühre, dann bekomme ich irgendwie einen Segen. Wir Menschen, wir sind so primitiv. Und denken, ja, aber vielleicht nützt es ja was, vielleicht hilft es ja was. Vielleicht kann ich so Gott irgendwie näher kommen. Vielleicht kann ich so irgendwie Segen bekommen. Und Gott sagt, genau das, genau diese abergläubische Weise, das ist das, wie die Heiden ihren Götzen nachgeeifert sind. Gott hasst es. Er sagt, ich möchte, dass ihr mir begegnet. Ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Ich möchte, dass ihr lernt, zu mir zu beten. Dass ihr mein Wort kennt, dass ihr die Verheißungen kennt, dass ihr wisst, auf was für eine Weise, durch welche Mittel ihr Segen empfangt. Und nicht auf diese abergläubische, oberflächliche, selbsterdachte Fantasie. Und deswegen die zweite Anwendung, lerne Gott durch Hören sehen. Versteht ihr, was ich meine? Paulus sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Das, was das Mittel, das Gott bestimmt hat, ihm zu begegnen, ist das Wort. Deswegen beginnt es im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Es geht darum, dass Gott sich offenbart, primär durch das, was er sagt, wer er ist. In Römer 10, Vers 17 heißt es also, ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, wir müssen lernen, nicht einfach nur, oh ja, ich mal mir ein Bild oder ich baue mir eine Skulptur, so wie ich denke, Gott ist, sondern wir müssen lernen, mit den Ohren aufzunehmen und so geistlich zu sehen. Paulus, er schreibt den Galatern, habe ich euch nicht Christus vor Augen gemalt? Und er hat keinen Kurs in Aquarellmalerei gegeben oder sowas in Galatien. Er hat gepredigt, er hat Christus gepredigt und sagt, habe ich euch nicht Christus vor Augen gemalt? Nun können wir hören und so geistlich sehen. 2. Korinther 3, Vers 18, Vers 17 und 18. Da schreibt Paulus, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also, was er meint, er spricht hier nicht nur vom Heiligen Geist, sondern er sagt, der Herr, unser Gott, er ist ein Geistwesen. Ja, er ist nicht anfassbar. Aber da, wo der Herr ist, da, wo er durch seinen Geist wirkt, da, wo er lebendig unter uns ist, da, wo wir in seine Gegenwart treten, da ist Freiheit. Und jetzt hört mal auf Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ist es nicht herrlich? Er sagt, wir schauen Gott, den Geist, an. Und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht unser Spiegelbild verändert sich. Wir sagen, oh, ich war wieder heute lange im Gottesdienst, deswegen ist meine Haut so klar oder so. Sondern wir schauen dem Herrn an. Und was verwandelt sich? Nun, unser Geist. Unser Geist verwandelt sich. Gott macht uns frei von diesen falschen und rein sinnlichen oder physischen Dingen und offenbart sich uns, wie er ist, kommt uns nahe, viel näher als irgendein Bild, viel näher als irgendeine Berührung uns kommen kann. Er verwandelt, verändert unser Herz. Und deswegen, gerade damit wir mit unseren Ohren sehen lernen, ist die Bibel voller Sprachbilder. Nun, lerne diese Sprachbilder zu schätzen, damit wir nicht nur uns vorstellen, wie könnte Gott aussehen oder sowas. Nein, wir sollen lernen, wie er ist, was für ein Wesen, was für Eigenschaften er hat, was er tut. Und um das zu ergreifen, um das zu erfassen, um das besser zu verstehen, ist die Bibel voll von Metaphern, von Sprachbildern, von Vergleichen, wie Gott sich vergleicht. Und schaut, das ist so eine Hilfe für uns, so eine Herabneigung Gottes, dass er sich vergleicht mit einem Töpfer, mit einem Hirten, mit einem Richter, mit einem Lehrer, mit einem Ehemann, dass er ist wie Licht, wie die Sonne, wie ein Weinstock, wie Brot, wie der Weg, wie Fels, wie eine Burg, wie ein Schild, wie ein Lamm, wie ein Löwe, wie ein Adler. Dass er spricht von seiner Hand und von seinem Mund. Und wie herrlich ist die Beschreibung in Offenbarung 1, wo Johannes den auferstandenen Christus beschreibt. In einer Herrlichkeit voller Sprachbilder. Augen wie Feuerflammen. Und Reden wie gewaltige Wasser. Und er leuchtet hell wie die Sonne. Das sind Hilfen zur Erkenntnis von Gottes Eigenschaften und Handlungen. Nun, das hilft uns, es lehrt uns, Gott zu schauen, geistlich zu schauen, im Glauben zu schauen. Durch das, was wir hören, durch das, was wir lesen. Nicht durch das, was wir sinnlich vor Augen haben oder was wir anfassen können. Und darum noch drittens und letztens, erkenne die feinen Grenzen. Es gibt nun einige, die sagen, du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Und sie sagen, ah ja, Gottes Gegenkunst. Also alles an Kunst und Bildhauerei, das ist alles heidnisch, das ist alles schlecht, das gefällt Gott gar nicht. Und interessanterweise, die römische Kirche hat es genau verdreht. Ja? Sie hat die Kunst in allen Bereichen verboten, außer im Gottesdienst und außer für religiöse Zwecke. Und es gehört genau umgekehrt. Hier heißt es nämlich, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Also gerade Kunst zu einem religiösen Zweck, zur Anbetung, damit man irgendwie Gott nahen kann, genau das ist verboten. Aber das bedeutet nicht, dass Gott gegen Schönheit ist. Oder sogar im Alten Testament lesen wir, dass Bezalel mit Weisheit ausgerüstet wurde durch den Geist Gottes, damit er durch viel Kunsthandwerk auch die Stiftshütte fertigt und auch die Cherubim auf der Bundeslade und dergleichen. Überall waren auch Bilder von Bäumen und Engelwesen und dergleichen. Es geht nicht darum, dass Gott gegen Kunst ist oder gegen Kunstfertigkeit, aber es geht darum, was versprechen wir uns davon? In der Reformationszeit erleben wir eine Befreiung der Kunst. Tatsächlich lernten viele Künstler wieder ganz neu die Schöpfung zu bewundern und zu malen als eine Form, wie man sagt, ich erkenne die Schönheit, die Gott geschaffen hat. In so vielen Bereichen, die größten Künstler meines Erachtens stammen eben gerade aus dieser Zeit, wo sie plötzlich wieder neu entdeckt haben, was es heißt, wie Gott in solch einer Vielfalt auch geschaffen hat. Aber es geht darum, diese Dinge sind uns nicht gegeben, damit wir dadurch Gott nahen. Sondern dass wir uns auf das beschränken, was Gott selbst bestimmt hat, was ihm gefällt, wie wir ihn verherrlichen können. Kein Bild hat irgendeine geistliche Wirkkraft, kein Menschenwerk kann uns näher zu Gott bringen oder Gott repräsentieren oder eine Gemeinschaft zu Gott herstellen. Das ist der Grund, warum sowohl die Gemeinderäume der Reformierten immer so schlicht sind, so kahl sind, und auch der Gottesdienst, so schlicht, so einfach beschränkt auf das, was wir im Neuen Testament finden, als Zeichen der Verehrung Gottes. Nun, selbst über das regulative Prinzip kann man kräftig streiten. Ja, und es gibt einige, die können aus allem irgendwelche, noch irgendetwas ziehen und darum soll es uns nicht gehen. Wir wollen hier die feinen Grenzen erkennen. Wenn man in einen Gottesdienst geht und dort singen sie noch ein paar mehr Lieder oder haben eine andere Reihenfolge oder sonst was, das ist überhaupt nicht, worum es geht. Ja, oder ob nun irgendwo eine Pflanze steht, ja, manche würden vielleicht sagen, oh, das ist auch schon, im Gottesdienst hat es gar nichts zu suchen oder sowas, ja, und natürlich, im Alten Testament finden wir, dass selbst Bäume angebetet wurden, aber hier, es geht darum, das zu erkennen, worum es hier geht, dass wir einen Gottesdienst feiern, der wortlastig ist. Nicht, weil wir sagen, ach ja, wir sind halt irgendwie so ein bisschen Akademiker und wir lieben halt mehr das Wort und finden alles andere primitiv. Nein, es geht darum, was Gott bestimmt hat, wie er sich offenbaren will. Und das wollen wir tun. Und jedes Element, ob Schriftlesung oder Gebet, ob Predigt oder ein Lied, es ist alles eine direkte Begegnung mit Gott. Entweder spricht Gott zu der Gemeinde oder die Gemeinde antwortet Gott im Lied und im Gebet. Wir wollen keinen Gottesdienst, wo es einfach nur darum geht, Menschen zeigen anderen Menschen, was sie schön finden. Wir wollen Gott begegnen, wir wollen in sein Heiligtum gehen, wir wollen geistlich ihm begegnen. Ja, so lasst uns um die Gnade Gottes bitten, dass er uns auch einen klaren Sinn bereitet und dass er uns eine Liebe schenkt zu dem, was ihm wohlgefällt und auch Weisheit gibt, dass wir nicht auf das hineinfallen und dem nachgehen, was nur menschlichen Sinn ist. So viel ist auch tatsächlich Ignoranz und Unwissen oder Unverstand. Aber das zweite Gebot hier, es ist uns eine ernsthafte Ermahnung. Ja, man liest richtig diesen Eifer, diese Leidenschaft, die Gott hier mit hineinschließt, wie er verehrt werden will. Lasst uns dafür beten, dass der Herr genau das auch in uns weckt.